Zip FM
mit den Nachrichten.
Und nun ohne Umschweife zur Sache.
Ich sage Ihnen, Aufschwung, Aufschwung, das wäre es jetzt. Der Aufschwung ist da.
Sie helfen den Armen, wenn sie die Reichen ausmerzen.
Ave Maria, gratia plena.
Zip FM.
Das Infomagazin der Freien Radios.
Hallo und herzlich willkommen zur ZIP-FM-Ausgabe vom 27. Februar. Zusammengestellt und moderiert von Radio Unerhört Marburg. Am Mikrofon begrüßt euch Jochen. Die Themen heute. In Venezuela steht die Regierung unter Druck. Vor allem die gut situierten BürgerInnen blockieren Straßen und fordern einen Machtwechsel. Wo liegen Probleme des Projektes Sozialismus des 21. Jahrhunderts? Die Dotcom-Blase, die Immobilienblase, alles geplatzte Träume, die auch RentenzahlerInnen geschadet haben. Jetzt warnen Umweltorganisationen vor der Carbon-Bubble, der Kohlenstoffblase. Was verbirgt sich jetzt dahinter? Das Europäische Parlament verfügt über einen Hilfsfonds für die Armen der EU. Die Mittel wurden nicht gekürzt, dafür aber die Aufgaben erweitert. Radio Dreieckland hat nachgefragt, wie das zusammenpasst. In Somalia soll die Bundeswehr das dortige Militär schulen. Nur wer wird davon profitieren? Straßenblockaden, Putschgerüchte, Tote und Verletzte bei Protesten. Auf Venezuelas Straßen toben die Auseinandersetzungen so heftig wie schon lange nicht mehr. Ein Jahr seit dem Tod des charismatischen, aber auch polarisierenden Präsidenten Hugo Chavez sitzt sein Nachfolger Nicolas Maduro längst nicht so fest im Sattel wie früher Chavez. Aber auch massive wirtschaftliche Probleme in Venezuela, das sehr einseitig auf den Erdölexport setzt, prägen die momentane Lage. Ob das Projekt des Sozialismus des 21. Jahrhunderts wirklich wackelt und wie angespannt die Lage in Venezuela ist, dazu sprach Heike Demmel von Radio Z mit Jan Kühn. Er ist Redakteur beim Lateinamerika-Portal amerika21.de.
Studentenproteste und vor allem die aktuelle Eskalation, die am 12. Februar ausgelöst wurde, hat halt im Kontext von einer Studentendemonstration stattgefunden. Insofern ist es natürlich nicht ganz falsch, das so zu erwähnen. Inzwischen hat sich das aber natürlich relativ verändert. Also es hat jetzt auch große Demonstrationen von der Opposition gegeben, die jetzt man nicht irgendwie als Studentenproteste bezeichnen könnte und gleichzeitig aber auch Demonstrationen von Seiten von Regierungsanhängern.
Am 12. Februar, da gab es bei Auseinandersetzungen auf den Straßen 3 Tote und zahlreiche Verletzte. Wobei wurden die denn getötet und wer auch? Also sind da schon nähere Umstände bisher bekannt?
Es gibt Ermittlungen von Seiten der Staatsanwaltschaft dazu. Zum Hintergrund muss man vielleicht sagen, es hat an dem 12. Februar, das ist der Tag der Jugend in Venezuela, 2 große Demonstrationen gegeben, eine von Regierungsanhängern und eine von Oppositionellen, Jugendlichen eben, Studenten vor allem. Auf Seiten der Opposition ging es da vor allem um die wirtschaftliche Lage in Venezuela mit einer relativ hohen Inflation und teilweise Versorgungsengpässen. Auch die Kriminalität im Land ist ein Thema gewesen, gegen die diese Menschen da demonstriert haben. Die Demonstration ist dann relativ normal zu Ende gegangen. Am Ende haben dann Beamte das Gebäude der Generalstaatsanwaltschaft angegriffen, mit Steinen vor allem. Da wurden mehrere Polizeiautos angezündet und es ist dann quasi zu Straßenschlachten zwischen den Leuten und der Polizei gekommen. Im Zuge dieser Auseinandersetzung ist es dann in der Seitenstraße zu einer Schießerei gekommen, die noch nicht gänzlich geklärt ist. Dabei sind in dem Moment 2 Menschen getötet worden, ein Anhänger der Regierung und ein Oppositioneller, ein Jugendlicher. Was man bisher weiß, ist in der Situation auch Mitglieder des Geheimdienstes anwesend waren, die auch Schusswaffen benutzt haben. Gleichzeitig aber auch Unbekannte, es gibt da einige Videos und Fotos von. Und es ist noch nicht ganz klar, was eigentlich passiert ist. Das Resultat ist auf jeden Fall, dass von beiden Seiten jeweils eine Person getötet wurde. Am Abend ist dann noch eine weitere Person erschossen worden. Und das hat dann eigentlich dazu geführt, dass die Situation eskaliert ist und auch in anderen Teilen des Landes zu gewaltsamen Protesten gekommen ist.
Was sind das überhaupt für Proteste jetzt im Augenblick in Venezuela? Also wo finden sie statt und in welcher Form?
Zum Charakter der Proteste muss man sagen, dass die aktuellen Krawalle, die ja sehr groß in den Medien auch international reflektiert werden, maßgeblich in den wohlhabenderen Stadtteilen der Städte stattfinden und vor allem in Caracas, wo in Altameda, in Chacao, wo Mittelschichten und teilweise Oberschichten leben, permanent Straßen blockiert werden und öffentliche Gebäude angegriffen werden und es immer wieder zu Straßenschlachten kommt. Gleichzeitig muss man sehen, die Barrios, also die armen Viertel von Venezuela, sind relativ ruhig geblieben in diesem Zusammenhang. Also es gibt auch da Anhänger der Opposition, aber zumindest haben diese Proteste da bisher nicht wirklich stattgefunden. Und das hat auch die Opposition oder ein Teil der Opposition auch anerkannt. Enrique Capriles hat sehr offen in den Medien kritisiert, dass die Proteste vor allem von Mittelschichten und Oberschichten getragen werden. Er hat dem radikaleren Teil der Opposition vorgeworfen, nicht an die Menschen in den Barrios, also in den Armenvierteln zu denken und dort keinen Rückhalt zu haben. Und auf diesem Weg könne man keine Regierung aus dem Amt bringen. Deshalb setzt er halt eher darauf, jetzt mittelfristig auf dem Weg von Wahlen wieder an die Macht zu kommen, während es anscheinend einen radikaleren Teil gibt, der mit aller Macht versucht, die Regierung jetzt aus dem Amt zu drängen, aber anscheinend eben keinen besonders großen Rückhalt, vor allem in der ärmeren Bevölkerung hat, die ganz massiv auch von den Sozialprogrammen der Regierung profitiert.
Wir haben jetzt viel schon von der Opposition gesprochen. Die Opposition in Venezuela ist ja durchaus kein monolithischer Block, sondern schon lange auch sehr tief zerstritten. Wer ist es denn jetzt im Augenblick, die Kräfte, die da so massiv und mit Straßenblockaden auf die Straße mobilisieren?
Also anhand der aktuellen Situation kann man recht deutlich eine Spaltung oder die Spaltung in der Opposition sehen. Die Teile, die jetzt vor allem auch gewalttätigen Proteste vorantreiben, auch wenn sie das natürlich nicht so ganz offen sagen, aber die, wo man glaube ich schon sagen kann, dass sie es durchaus verteidigen, sind vor allem, sagen wir mal, der radikalisierte Teil der Opposition. Eine Person, die gerade im Gefängnis sitzt, ist Leopoldo López, dem genau die Organisation quasi dieser Proteste vorgeworfen wird. Eine andere Person ist Maria Corina Machado, die seit einigen Monaten eigentlich fordern und darüber reden, man müsse jetzt gegen die Regierung auf die Straße gehen und man müsse quasi aus dem Amt drängen und man dürfe jetzt nicht länger warten auf die nächsten Wahlen oder so, sondern man muss quasi so einen schnelleren Ausweg aus der Situation suchen. Ein anderer Teil der Opposition, der vor allem von Enrique Capriles repräsentiert wird, hat anscheinend inzwischen eingesehen, dass es in Venezuela besser funktioniert oder wenn überhaupt funktioniert, eben auf einem demokratischen und verfassungsgemäßen Weg einen Regierungswechsel herbeizuführen. Das ist in der Vergangenheit auch nicht immer so gewesen. Also noch vor einem Jahr hat Capriles auch selbst zu Protesten aufgerufen, die dann sehr gewalttätig wurden. Aber es scheint zumindest jetzt zu sein, dass er den Teil der Opposition repräsentiert, die jetzt nicht unbedingt eine sofortige Lösung wollen, sondern die vor allem eine Kritik an der Regierungspolitik üben und die darauf abzielt, vielleicht in 1 bis 2 Jahren dann ein Referendum gegen den Präsidenten anzustrengen, um ihn aus dem Amt zu kriegen.
Dem jetzigen Regierungschef Nicolas Maduro, dem wird ja oft doch auch ein bisschen wenig politisches Geschick vorgeworfen. Und wenn wir uns jetzt mal die wirtschaftspolitische Lage Venezuelas ansehen, die ist unbestritten ziemlich schwierig. Also Inflation, es wird immer wieder davon berichtet, dass zum Beispiel auch Grundnahrungsmittel sogar fehlen. Wie würdest du die einschätzen, die Lage?
Ja, also das stimmt insofern, als dass es im letzten Jahr eine sehr hohe Inflation gegeben hat. Also 2012 lag sie noch bei ungefähr 20%, was zwar auch hoch ist, aber für venezolanische Verhältnisse relativ normal in den letzten Jahrzehnten. Im Jahr 2013 ist sie dann auf über 56% hochgegangen. Und es gibt Versorgungsengpässe bei manchen Nahrungsmitteln und auch bei manchen anderen Gütern des täglichen Bedarfs. Es ist jetzt keine Situation, wo jemand aufgrund dieser Versorgungsengpässe an Hunger leidet, aber es ist natürlich eine sehr spürbare und eine sehr nervige Situation, dass in ganz vielen Geschäften bestimmte Produkte nicht zu finden sind. Das heißt, es ist definitiv eine problematische Lage. Und die Frage, wer jetzt dafür die Schuld trägt, ist natürlich eine ganz andere.
Klar, da ist ja immer wieder die Frage, ist da auch Sabotage im Spiel oder ist es Misswirtschaft?
Es ist so, dass die Regierung immer dem Unternehmerlager vorwirft, an der Situation schuld zu sein. Das untermauert sie damit, dass sie zum Beispiel in den letzten Wochen mehrere tausend Tonnen Lebensmittel beschlagnahmt hat, wo sie gesagt hat, dass sie die in irgendwelchen Lagern versteckt gefunden hat. Und damit untermauert sie halt den Vorwurf, dass eben Teile der Unternehmer mit einer politischen Motivation quasi versuchen, eben so eine schwierige wirtschaftliche Lage herzustellen. Die Opposition wiederum wirft natürlich der Regierung vor, durch ihre Wirtschaftspolitik Schuld zu tragen. Im Endeffekt wirkt es auf mich so, als wenn es beides ein Stück weit stimmt.
Wer Lohn bezieht, zahlt meistens auch Geld in die Altersvorsorge ein. Pensionskassen verwalten folglich Milliardenvermögen. Das Geld, das sie verwalten, wird investiert in Immobilien oder Wertpapiere. Ob wir es wollen oder nicht, unser Pensionskassengeld macht einen wichtigen Teil aus im globalen Finanzgeschäft. Und in diesem Finanzgeschäft entstehen immer wieder Blasen. Das heißt, es wird zu viel in Luft investiert statt in Sachwerte. Wenn die Blase platzt, verlieren wir alle viel Geld. Das passierte bei der Dotcom-Blase vor gut einem Jahrzehnt, als zahlreiche Internetunternehmungen zugrunde gingen. Das passierte zuletzt bei der Immobilienblase in den USA, die nach ihrer Explosion die ganze Weltwirtschaft in die Tiefe zog. Eine besondere und bisher relativ unbekannte Gefahr ist die Carbon Bubble, zu Deutsch die Kohlenstoffblase. Davor warnen Umweltorganisationen wie WWF, Greenpeace oder 350.org. Michael Spahr von Radio Rabe in Bern wollte von der WWF und Finanzexpertin Katharina Serafimova wissen, was ist denn so gefährlich an dieser Carbon Bubble?
Also die Reserven der großen Öl- und Gas- und Kohlefirmen in der Welt sind deutlich überbewertet. Eine Studie von der Vereinigung Carbon Tracker hat gezeigt, dass wenn wir die Klimaziele erreichen wollen, das, wofür sich heute die Politik verpflichtet hat, müssen 80% dieser Reserven im Boden bleiben. Und die Öl- und Gasfirmen investieren mit dem Hilfe des Finanzmarktes und letztlich unserer Gelder immer noch weiter in zusätzliche Reserven, die nie verbrannt werden können. Wenn strengere Regulierungen kommen, sind all diese Reserven und die zusätzlichen Gelder wertlos.
Jetzt könnte man sagen, okay, das ist ein Problem vom Finanzmarkt, von Börsenspekulanten und Spekulantinnen. Aber das Problem betrifft uns ja alle. Was ist folglich Ihre Forderung?
Es betrifft uns alle, nicht wir alle, die bösen Spekulanten sind, sondern die meisten, zum Beispiel unsere Vorsorgegelder, werden angelegt, sogenannt passiv über die Indizes. Und in diesen Indizes sind die Öl- und Gastitel enthalten. Und jetzt ist eigentlich das Ziel, wo es warnende Rufe aus der Finanzbranche, sowohl von der Großbank HSBC als auch von der Ratingagentur Standard & Poor's gegeben hat über dieses Risiko, dass unsere Vorsorgekassen sich dieses Risiko anschauen und eben transparenter werden. Und die Forderung geht dahin, dass sie rausgehen in der Zukunft aus eben fossilen Titeln, die höchst riskant sind.
Konkret will jetzt die SP und Grüne, die wollen jetzt im National- und Ständerat Motionen einreichen, um einen Zwang eigentlich zu schaffen, dass aus diesen Titeln ausgestiegen wird. Im Moment spricht man davon, dass die Börse sowieso heiß am Kochen ist und in Kürze explodieren oder implodieren könnte. Ist es dann nicht einfach schon zu spät jetzt?
Die Frage vom richtigen Timing ist am Finanzmarkt ja eine ganz schwierige, oder? Was wir ganz sicher sagen können, die Art und Weise, wie die Vorsorge, also die Pensionskassen, wie institutionelle Investoren heute das Risiko anschauen, das wird der Sache nicht gerecht. Denn heute gilt als riskant vor allem etwas, was kurzfristig sich von einem Index wegbewegt. Und alle Risiken, die vielleicht in diesem Index selber stecken, systemische Risiken, die bleiben unentdeckt. Und es ist sicher kein schlechter Schritt, sich diese Dinge etwas genauer anzuschauen. Dafür ist es nicht zu spät.
Ein weiterer Punkt ist ja auch die symbolische Bedeutung von solchen Investitionen. Man will wegkommen vom hohen CO2-Ausstoß. Haben die Pensionskassen denn auch einen Einfluss darauf, wie sich das in Zukunft entwickelt? Eben auch so eine globale Energiewende, wie die herbeigeführt werden kann.
Natürlich, wenn wir uns heute anschauen, dann gibt es gewisse Zeichen, die positiv sind im Bereich Klimaschutz in der Politik. Haushalte strengen sich an im Hinblick auf Energieeffizienz. Und was wir sehen ist, der Finanzmarkt marschiert mit Vollgas in die andere Richtung. Im Moment ist sozusagen, setzen die Finanzmärkte eine massive Wette gegen den Klimaschutz und gegen die Zukunft. Und hier spielen natürlich die institutionellen Anleger eine besonders große Rolle. Was man sieht, ist genau die Schlussfolgerung daraus, eine Bewegung, die kommt aus den USA, wo sich große institutionelle Investoren, Kirchen, aber auch Städte und eben auch Pensionskassen, beispielsweise auch in Skandinavien, entschieden haben, da nicht mehr mitzumachen und auszusteigen. Und sobald natürlich da die großen Investoren anfangen auszusteigen, dann kann es zu einem Dominoeffekt kommen, der dann tatsächlich spürbar wird an den Finanzmärkten.
Am Dienstag hat das Europäische Parlament im Plenum mit einer überwältigten Mehrheit von 592 Abgeordneten für die Vereinbarung mit dem Rat der EU über einen Hilfsfonds für die Ärmsten gestimmt, bei 61 Gegenstimmen und 31 Enthaltungen. Ursprünglich hatte der Rat der EU und die Kommission Kürzungen für diesen Hilfsfonds in Höhe von 1 Milliarde Euro vorgeschlagen. Das Europäische Parlament konnte aber in der Vereinbarung erkämpfen, dass EU-Hilfen für die Ärmsten bis 2020 weiter wie bei der letzten 7-Jahres-Periode 3,5 Milliarden Euro betragen. Nach der Abstimmung gaben sich Europaabgeordnete von der Linken über die Sozialdemokraten bis zu den Christdemokraten erfreut über dieses Zeichen für europäische Solidarität. Radio Dreieckland wollte von der Europaabgeordneten der Sozialdemokraten Jutta Steinruck wissen, ob es bei dieser Vereinbarung tatsächlich einen Grund zur Freude gibt. Jutta Steinruck fasst zunächst die Eckpunkte des neuen europäischen Hilfsfonds für die am stärksten von Armut betroffenen BürgerInnen zusammen.
Die Europa 2020-Strategie zielt ja darauf ab, dass die Anzahl der Menschen, die von Armut und Ausgrenzung in Europa betroffen sind, um 20 Millionen reduziert werden sollen. Und es soll wirklich die Menschen unterstützen, die in Europa arm sind durch die ganzen Sparmaßnahmen und die Krisen, die wir in verschiedenen europäischen Mitgliedsländern haben, haben wir ja eher das Problem, dass die Armut zunimmt, anstatt abnimmt. Und der jetzt neu eingerichtete Fonds ist eigentlich die Fortführung des ehemaligen Lebensmittelhilfeprogramms, das unter der gemeinsamen Agrarpolitik stattgefunden hat. Aber wir haben jetzt die Möglichkeit, dass diese 3,5 Milliarden Euro nicht nur für Lebensmittelverteilung genutzt werden können, sondern dass die auch für Güter des täglichen Bedarfs, aber auch für verschiedene Zwecke der sozialen Eingliederung genutzt werden können. Das ist das Neue an dem Programm.
Sie haben eben eine Reduzierung um 20 Millionen Menschen, die von Armut betroffen sind, gesprochen. Wie viele Menschen können von diesem Hilfsfonds geholfen werden oder sind als arm zu bezeichnen in der EU?
In der EU rechnen wir mit etwa 120 Millionen Menschen, die in Armut leben, die von sozialer Ausgrenzung betroffen sind. Armut ist da gar kein Einzelfall. Und diese Menschen gibt es in allen Mitgliedstaaten. Auch die vermeintlich reichen Mitgliedstaaten haben eine Anzahl von Menschen, die in Armut leben.
Also 120 Millionen Menschen, das ist ein Viertel der EU-Bevölkerung so ungefähr. Dieser Fonds mit 3,5 Milliarden Euro für die Zeit 2014 bis 2020, das entspricht dann 500 Millionen Euro pro Jahr, so im Durchschnitt. Ja. 500 Millionen pro Jahr für 120 Millionen BürgerInnen, das macht ja nicht mal 5 Euro pro Jahr und pro betroffener Bürger?
Sie haben recht, ja, aber es waren die Mitgliedstaaten, die uns den europäischen Haushalt gekürzt haben und dieses Programm zur Bekämpfung der Armut in Europa funktioniert nur, wenn die Mitgliedstaaten dieses Geld, das sie jetzt verfügbar haben, durch nationale Maßnahmen ergänzen. Aber es ist schon mal ein Schritt, dass armen Menschen geholfen wird. Also dieser Europäische Hilfsfonds ist ein kleiner Schritt in Richtung mehr solidarisches Europa. Und besonders gut daran ist, dass eben nicht mehr nur Lebensmittel verteilt werden. Der Fonds aus der gemeinsamen Agrarpolitik war ja damals darauf abgestellt, dass Überschüsse aus der Landwirtschaft kostenlos an Arme verteilt wird. Da gehen wir jetzt mit der neuen Rechtsgrundlage ja doch ein ganzes Stück weiter, dass wir sagen, wir helfen den Menschen auch über Essen und Trinken hinaus, sondern auch bei Maßnahmen in den Arbeitsmarkt zum Beispiel integriert zu werden oder wenn Schulkinder Nachhilfestunden brauchen, wenn ärztliche Versorgung vonnöten ist. Also es geht weit über das hinaus, was wir bisher hatten, über Essen und Trinken. Und das ist dann schon ein sehr, sehr guter Schritt. Ich weiß, es ist sehr wenig Geld.
Sie schieben jetzt auch die Verantwortung zurück an die jeweiligen Mitgliedstaaten, ihre eigenen Sozialausgaben aufrechtzuerhalten. Aber in dieser Entscheidung des Europäischen Parlaments werden die Kofinanzierungssätze auf maximal 85% der öffentlichen Ausgaben beziehungsweise 95% für die Länder, die am stärksten von der Krise betroffen sind, gehoben. Wenn diese finanzielle Ausstattung des Europäischen Hilfsfonds aber gleich bleibt, führt es nicht mathematisch dazu, dass die gesamten öffentlichen Hilfen sinken werden?
Gerade wir Sozialdemokraten waren nicht sehr glücklich, dass wir weniger Geld für mehr Aufgaben in das europäische Budget bekommen haben. Wir haben so viele Probleme, von denen wir glauben, dass wir die nur langfristig lösen können, wenn wir heute investieren. Es geht ja auch darum, in den Krisenländern Strukturen zu schaffen für eine ökonomische Basis, um Arbeitsplätze, um gute Arbeitsplätze zu schaffen. Es geht um die Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit. Da sehen Sie, da haben die Mitgliedstaaten 6 Milliarden Euro noch nicht mal zusätzlich eingestellt, sondern umgewidmet, auch aus anderen europäischen Fonds weggenommen. Mir wäre lieber gewesen, da hätte man wirklich gesagt, wir wollen das wahrhaftig und ehrlich bekämpfen und stellt dafür auch Geld zur Verfügung. Aber so ist Geld ja auch immer nur umgeschichtet worden. Und wir als Europäisches Parlament sind nicht in der Lage, den Haushalt zu überziehen, auch wenn wir meinen, wir müssten an der einen oder anderen Stelle viel mehr und viel intensiver ansetzen. Ich finde, Armutsbekämpfung ist ein ganz, ganz wichtiges Element, das wir brauchen, auch gerade Hilfen, die Menschen wieder auch sozial einzugliedern. Kinder, die von Armut betroffen sind, haben ja ganz erhebliche Nachteile, wenn es auch um die weitere persönliche und berufliche Entwicklung geht. Deswegen müssen wir da ansetzen und unterstützen. Aber wir als Parlament können nur das Geld verteilen, das uns die Mitgliedstaaten zur Verfügung stellen. Das heißt also, ich schiebe den schwarzen Peter nicht weg.
Der Einsatz der Bundeswehr in Somalia ist bekannt. Was sind die Motive der Bundesregierung in Somalia, Soldaten auszubilden? Ulrich Delius warnt bei Lora München ausdrücklich, dass man in Somalia Gefahr läuft, Handlanger verbrecherischer Warlords zu werden. Er ist Afrika-Referent der Gesellschaft für bedrohte Völker. Zunächst schildert er die aktuelle Situation in Mogadischu.
Ja, wir haben eine schwierige Situation in Somalia. Nicht nur, dass es keine Sicherheit in Mogadischu, der Hauptstadt Somalias, gibt, dort, wo jetzt diese Ausbildung stattfinden soll. Erst gestern ist wieder eine Bombe explodiert. In den 3 Tagen davor sind auch 2 Bomben explodiert, die jeweils Menschenleben gekostet. Das ist der eine Aspekt, dass es keine Sicherheit in dem Land gibt. Aber der andere Aspekt ist eben, dass diese somalische Armee eben auch von Warlords durchsetzt ist, mit Warlords zusammenarbeitet und ihren Milizen, und die haben eben eine ganz eigene Agenda, und die hat nichts mit Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechten zu tun, sondern eben mit Kontrolle von möglichst, ja, in wirtschaftlich interessanten Regionen, Kontrolle von Steuer und eben vor allen Dingen nicht mit dem Etablieren sozusagen einer gesamtrechtsstaatlichen Ordnung in Somalia, sondern möglichst viel Kompetenz eben sich zu sichern als Warlord in einer bestimmten Region. Diese Armee bilden wir aus, ja, wozu? Was soll das? Was kann man damit erreichen? Letztlich an Stabilität für das Land, oder macht man sich nicht dann doch zum Gehilfen eben von denjenigen, die Partikularinteressen haben, eben ihre eigene Macht zu erhalten, jetzt unter dem Deckmantel der somalischen Armee, aber eben eigentlich noch immer die Warlords sind, die sie immer waren.
Nun, gerade an die Bilder aus Mogadischu und die Leichen amerikanischer Soldaten, die man dort an den Pickups durch die Straßen schleifte, kann ich mich gut erinnern. Aber mal von Mogadischu abgesehen, Sie sagen, es gibt noch eine Wahrheit dieses Konfliktes in Somalia, und die findet im Süden und Zentrum des Landes statt. Dort würden ethnische Minderheiten vertrieben von regulären Soldaten. Was genau passiert da?
Somalia ist eigentlich ein föderaler Staat, so heißt es in der somalischen Verfassung. Und es gibt die Möglichkeit, dass sich jetzt einzelne Gebiete, einzelne Regionen zu einer Großregion zusammenlegen. Und diesen Prozess beobachten wir nun momentan mit großer Sorge, weil er leider nicht friedlich geschieht, sondern mit Waffengewalt. Das heißt, dass die vier großen somalischen Clans jetzt mit Waffengewalt dafür sorgen, dass bestimmte kleinere Gebiete sich zu einer größeren Verwaltungseinheit zusammenschließen und die Minderheiten, die darin leben, entweder vertrieben werden oder zumindest ja aus dem öffentlichen Leben verschwinden.
Mal eine Art politisches Oligopol mit Waffengewalt, oder wie?
Ja, also auf jeden Fall eine Konzentration von Macht in größeren Regionen, und das sozusagen ermutigt durch die somalische Verfassung. Aber man hat eben nicht bedacht bei diesem Clan-Föderalismus, was ist mit den kleineren? Oder geht es jetzt nur um die vier Großen, die sozusagen das Land unter sich aufteilen und alle anderen haben das Nachsehen?
Und die sollen wir jetzt ausbilden, damit die Vertreibung noch besser funktionieren?
Genau, an diesen Vertreibungen wirken eben auch Soldaten, die in den letzten zwei Jahren von der Europäischen Union ausgebildet wurden, mit.
Und da hat man es nicht mal für nötig gehalten, das auch mal sehr deutlich und offen anzusprechen und zumindest das Ganze mal einzufrieren?
Nein, weil man eine andere Priorität hat. Auch da hat man nur die Priorität der Terrorismusbekämpfung. Man sieht Al-Shabaab und diese extremistische, radikal-islamische Bewegung, wie man sicherlich auch als Terroristen bezeichnen kann, die mit schrecklichen Übergriffen auf die Zivilbevölkerung immer wieder auf sich aufmerksam machen. Aber es ist eben eine Verzeichnung letztlich Somalias, wenn man da sagt, ja, es gibt hier die Guten, das ist die Regierung in Mogadischu und die Armee, und da die Bösen, das ist Al-Shabaab. Es gibt eben sehr, sehr viele Zwischentöne, und auch diese vermeintlich so positive Regierung ist alles andere als ein Waisenknabe. Jetzt gerade musste die Notenbankchefin nach einigen Monaten wieder ihren Hut nehmen, weil sie es gewagt hatte, die Korruption nicht zu decken, wo also wirklich Dutzende von Millionen Euro verschwunden sind und verschwunden sind in den Safes des Staatschefs und seiner Familie. Also es ist ein laut Transparency International das korrupteste Land der Welt. Und was die Europäische Union tut, ist, dass sie jetzt also diese Regierung regelmäßig mit Lobeshymnen bedenkt, einfach weil sie keinen anderen Weg sieht, als Al-Shabaab in die Knie zu zwingen. Stellt das nicht in Frage, was für ein Regime das ist und wie wenig dieses Regime sich für die Interessen der einfachen Somalis einsetzt.
Das war's auch schon wieder mit einer halben Stunde ZIP FM. Die Themen heute: Die Regierung in Venezuela steht unter Druck. Vor allem die gut situierten BürgerInnen blockieren Straßen und fordern einen Machtwechsel. Eine neue Blase am Finanzmarkt, die Kohlenstoffblase. Umweltorganisationen warnen. Das Europäische Parlament verfügt über einen Hilfsfonds für die Armen der EU. Die Mittel wurden nicht gekürzt, dafür aber die Aufgaben erweitert. In Somalia soll die Bundeswehr das dortige Militär schulen. Nur wer wird davon profitieren? Vielen Dank für euer Interesse. Bis morgen zu einer frischen Ausgabe von ZIP FM.